nicht, ist ja das Problem, dass in diesem Falle von der Union, aber es gibt auch andere Parteien der Mitte, die gelegentlich auf die Position der AfD schielen und dann irgendwie zum Beispiel Migration zum Wahlkampfthema machen. Und es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass man davon profitieren könnte als Partei der Mitte, sondern im Gegenteil, es gibt einen Haufen Beispiele. Österreich ist sicherlich das Prominenteste, was wir da irgendwie vor Augen haben, dass Parteien, die die Positionen von rechtspopulistischen und extrem rechten Parteien kopieren, sie gesellschaftsfähig machen und damit aber eben genau diese Parteien am rechten Rand stärken.
Mahlzeit.
Hallo alle zusammen, es freut mich, in so viele neue Gesichter zu schauen. Natürlich auch noch an die alten Leute, nicht alten, sondern Leute, die ich schon kenne, zu schauen natürlich. Also wer bin ich? Ich bin Romance. Vielleicht kennen mich einige von euch, vielleicht kennen mich andere noch nicht. Ich bin Jugendreporterin bei Salon 5, die Jugendredaktion von Korrektiv. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wer Salon 5 ist oder was Salon 5 ist, weil sonst wärt ihr nicht hier. Ich werde es aber trotzdem nochmal für die Leute erklären, die noch nicht von uns gehört haben. Wir sind die Jugendredaktion von Korrektiv und wir würden sagen, dass der Name hier Programm ist, weil wir machen Journalismus von Jugendlichen, für Jugendliche, mit Jugendliche. Und deswegen sind wir heute hier. Also fangen wir an. Auf der meiner rechten Seite sitzt Lea Gronenberg. Sie ist Head of Communication und Research bei DeepHeart. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wie geht's dir heute so?
Mir geht's gut. Ich bin heute mit dem Zug aus Berlin gekommen. Da sitzen wir nämlich. Auch wenn ich ganz viele Kolleginnen habe, die gar nicht in Berlin sind, sondern in Wien, in Sheffield und in Edinburgh zum Beispiel. Genau, ich hatte eigentlich eine ganz angenehme Zugfahrt, auf der ich ein bisschen zu lange Hamm gesehen habe.
Understandable. Also meine zweite Frage wäre theoretisch an dich, Milat. Und zwar, ich würde dich jetzt aber vorstellen, das ist Milat Tabisch. Er war auch schon mal hier. Vielleicht kennen ihn einige von euch, weil er schon ein kleines, ein bisschen famous bist du schon hier im Ruhrgebiet. Also
Nein. Ein
bisschen. Auf jeden Fall, er ist Gründer von der Initiative Ruhrpott für Europa, nur damit die aus Transparenzgründen. Ich bin auch Teil von Ruhrpott für Europa. Wie geht's dir eigentlich?
Mir geht's gut. Ich bin ziemlich müde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte letzte Nacht, ich glaube, 5 oder 6 Stunden Schlaf. Das hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwie Bundestagskandidat bin. So ist der Tagesablauf der ganzen Kandidierenden. Wir haben letzten Samstag ein Format aufgenommen in Dortmund, in der Dortmunder Werkhalle, wo wir 4 Kandidierende aus dem Ruhrpott gegenübergestellt oder konfrontiert haben mit 15 AktivistInnen aus dem Ruhrpott. Und die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Tag der Aufnahme, nämlich wenn man cutten muss und dann die schwierige Aufgabe bekommt, Milat, du musst einige coole Sachen rausnehmen, damit das Format nicht 3 Stunden lang wird. Und deswegen war ich damit beschäftigt gestern Nacht. Jetzt bin ich aber froh, dass ich heute diesen Austausch mit euch habe und danach geht es nämlich weiter wieder an den PC. Deswegen, das ist das Highlight heute.
Danke dafür. Meine allererste Frage ist an euch beide. Und zwar, es geht in die Vergangenheit. Wisst ihr noch, was ihr werden wollt, als ihr klein wart?
Astronaut. Ja.
Ja. Was hat euch davon abgehalten?
Gar nichts. Also irgendwann habe ich einfach festgestellt, mir geht es nicht gut, wenn ich auf der Kranger Kirmes auf alles draufgehe. Und das ist ja so eine Voraussetzung, dass es einem immer gut geht, egal auf welche Geräte man geht, dass man, dass einem nicht übel wird. Und dann irgendwann gab es halt die Realisierung, Astronaut ist nichts für mich. Sonst hätte ich tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik. Ich hatte schon den Studiengang in Aachen wäre da gewesen. Ich hatte, glaube ich, auch den NC knapp irgendwie erreicht, gemacht.
Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, sonst würdest du jetzt nicht hier sein. Oder vielleicht ja doch. Vielleicht hätten wir ja doch was mit dir gemacht. Weißt du es noch, Lea?
Ich glaube, da gab es verschiedene Phasen. Also zum einen muss man dazu sagen, als ich klein war, das waren die 90er, da gab es so eine krasse Delfinphase und dann fand ich Meeresbiologie richtig spannend. Zum Schluss hat sich aber herausgestellt, Naturwissenschaften sind gar nicht unbedingt mein Ding. Und dann ging das schon relativ früh in so eine politische Richtung, aber da auch eher in dem weiten Berufsfeld, Politik, also irgendwo zwischen Journalismus, selber Politik machen, Und jetzt bin ich halt beim über Politik forschen und reden gelandet.
Das ist echt funny, weil ich wollte auch damals, als ich klein war, sowohl in die Richtung Astronomie gehen und in die Richtung Meeresbiologie. Das heißt, ich bin so voll die Mitte von euch beiden. Aber ich werde es auch nicht machen, muss ich echt zugeben, weil ich schlecht in Physik bin und ich kann nicht schwimmen. Durchaus nicht so praktisch und deswegen bin ich jetzt hier.
Die Kombination aus Lea und Mila wäre dann Delfin im All.
Ich finde Meerestiere richtig cool. Das heißt, ich wäre lieber ein Seebarsch oder so.
Im All.
Eine Bachforelle im All. Das wäre richtig cool. okay, enough von den Bachforellen. Ja. Mich würde jetzt schon interessieren, ich würde mal bei dir anfangen, Lea. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du bei Deep Heart arbeitest. Was ist deine Aufgabe? Was machst du da genau? Und was ist überhaupt Deep Heart?
Genau, ich fange mal mit Letzterem an. Deep Heart ist ein Think Tank und wir forschen zu politischer Partizipation. Politische Partizipation verstehen wir dabei relativ breit. Das heißt, einerseits gucken wir uns tatsächlich an, wo und wie beteiligen sich Menschen, wer beteiligt sich nicht und versuchen dann auch zu schauen, warum machen das Menschen oder machen es eben nicht und legen dabei aber einen besonderen Fokus auf Bevölkerungsgruppen, die gesellschaftlich betrachtet weniger Macht haben, weniger repräsentiert sind. Das sind zum einen junge Menschen, das sind aber auch Menschen, die von Rassismus oder Sexismus zum Beispiel betroffen sind. Und wir wollen uns nicht nur angucken, wie Leute sich beteiligen, sondern wollen auch mit Menschen, die Lust haben, sich mehr zu beteiligen oder eben dafür sorgen wollen, dass die Gruppen, die ich eben genannt habe, mehr beteiligt werden, denen sozusagen auch beratend beiseite stehen, wie man Partizipation steigern kann. Wir gucken uns aber auch an, wie Bevölkerung auf politische Themen schaut. Das ist nicht ganz das, was so die Sonntagsfrage oder so macht, also nicht einfach, was würdet ihr wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, sondern eher Fragestellungen, welche Themen beschäftigen Menschen gerade gesellschaftlich, was sind Gedanken von Menschen. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr ein Projekt gehabt, da ging es um die Zeitenwende, also wie denken Menschen eigentlich über Außenpolitik. Oder wir hatten noch ein anderes Projekt, da ging es um ökonomische Fragen, also zum Beispiel die Frage, wie steht eigentlich die Bevölkerung zur Schuldenbremse? Genau, das ist so das breite Feld, in dem wir arbeiten. Meine Aufgabe in dem Ganzen ist zum einen die Kommunikation. Wie gesagt, wir wollen nicht einfach irgendwie vor uns hin forschen und uns dann darüber freuen, wie schlau wir sind, sondern wir wollen das Wissen möglichst breit teilen. Zum einen natürlich mit einem Fachpublikum, also mit anderen WissenschaftlerInnen, mit JournalistInnen, mit AktivistInnen, mit anderen NGOs zum Beispiel auch. Und aber auch tatsächlich mit einer breiten Öffentlichkeit, also online. Unsere Kanäle sind da eher so Blue Sky und LinkedIn, also ein bisschen was für die Älteren wahrscheinlich. Genau, das mache ich alles. Und dann leite ich aber noch selber ein Citizen Science Projekt mit jungen Menschen zur Beteiligung von jungen Menschen. Da würde ich aber vielleicht später noch mal ein bisschen genauer zu erzählen.
Hallo. Wie genau kommt ihr denn so in Kontakt mit den Menschen, mit denen ihr dann forscht?
Du meinst die Leute, die wir quasi befragen.
Ja, genau.
Das machen wir meistens über Institute, die sowas sozusagen hauptsächlich anbieten. Und die rekrutieren dann für uns zum Beispiel Leute, die an Online-Fragebogen teilnehmen oder die bei uns in Fokusgruppen sitzen. Dieses Auswählen hat den Vorteil, dass, also wenn ich einfach einen Link ins Internet stelle und sich alle beteiligen können, habe ich wenig Kontrolle darüber, stimmt jemand dreimal ab oder welche Bevölkerungsgruppen erreiche ich jetzt tatsächlich? Und diese Institute wählen Menschen nach bestimmten Quoten aus. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel bei einem Survey darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen so vertreten sind, wie sie auch tatsächlich in der Bevölkerung vorkommen.
Das ist voll interessant, weil es ja teilweise auch sehr ähnlich ist, was du machst, Mila. Du, wie schon gesagt, ja, du bist der Gründer von Ruhrpott für Europa. Aber was macht eigentlich Ruhrpott für Europa?
Also Ruhrpott für Europa, oder wir kürzen es immer ab mit RFE, ist, ich würde sagen, so ein bisschen das Ergebnis von Forschungen, an denen Lea dran ist. Also an diesen Fragen, an denen Lea forscht, versucht RFE aktiv was entgegenzuwirken. Ganz konkret zum Beispiel, wenn ich an Zahlen denke, ich persönlich habe eine Zahl, die mich dazu bewogen hat, man hat immer so diese Zahl, die das fast zum Überlaufen bringt, und bei mir war es die Zahl der Wahlbeteiligung junger Menschen bei der letzten Landtagswahl bei uns in NRW. Da war die Wahlbeteiligung von 18- bis 20-Jährigen nicht nur katastrophal schlecht bei 48%, sie war auch gleichzeitig die schlechteste Wahlbeteiligung insgesamt in der ganzen Bevölkerung. Also wenn man sich gefragt hat oder wenn man die Frage gestellt hat, wer hat am wenigsten bei der Wahl mitgemacht, dann waren es die 18- bis 20-Jährigen. Unakzeptierbar für mich, weil gerade Landespolitik, Landtagswahlen, Weichenstellungen zum Beispiel in der Bildungspolitik, riesen Weichenstellungen vornehmen. Und wenn da junge Menschen nicht zur Wahl gehen, dann ist da auf jeden Fall ein Missstand, der so nicht hingenommen werden darf, weil wir leben in einer, das System heißt Demokratie, ist alles schön und gut, aber jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Wahlumfragen anschauen, Stichwort Umfragen, und dann schauen wir, okay, die CDU ist, heute gab es eine neue Umfrage bei 30%, stärkste Partei in Deutschland, also laut Prognose. Da muss man auch hinzufügen, die allerstärkste Partei wäre theoretisch die Partei der oder die Fraktion der Nichtwählerinnen und Nichtwähler in Deutschland. Und das kann nicht sein. Also wenn eine Masse an Menschen den Kanzler stellen könnte insgesamt oder die Kanzlerin, aber nicht zur Wahl gehen und dann wir sozusagen Entscheidungen fällen im Bundestag, die dann auf alle irgendwie oder auf das Leben von allen Menschen Einfluss haben, dabei aber nicht alle irgendwie bei dieser Entscheidung mitgewirkt oder bei dieser Legitimierung der Regierung nicht mitgewirkt haben, gibt es einen Missstand. Und Ruhrpott für Europa, um deine Frage zu beantworten, besucht Schulen, versucht politische Räume wieder zu aktivieren, überparteilich Diskussionen anzuregen. Ich habe gerade das Format letzte Woche Samstag erwähnt, ist auch zum Beispiel so ein so Specials, die wir machen. Im Großen und Ganzen geht es darum, vorpolitische Räume, die nicht jetzt eine Parteifarbe irgendwie haben. Es gibt ja zum Beispiel die Jusos oder die Grüne Jugend oder die Junge Union oder Junge Liberale. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber es gibt, glaube ich, auch Bedarf für so einen Raum wie heute, wo Menschen ungeachtet von politischer Ansicht zusammenkommen können und Lea und mir Fragen stellen dürfen. Und genau das versuchen wir mit Robot für Europa. Salon 5 macht das ja sehr viel mit Journalismus und wir eben in der politischen Bildung.
Bundestagswahlen, der Grund, warum wir heute hier sind. Also ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Und Leute, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, aber wir sind optimistisch. Und ich würde euch jetzt als wunderschöne neue Tool Mentimeter darstellen. Ich meine, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was Mentimeter ist, aber ich erkläre es nochmal, kein Problem. www.menti.com, ihr könnt alle eure Handys rausholen und hier ist ein wunderschöner Code, den ihr da oben sehen könnt. Und da könnt ihr einmal diese Frage beantworten. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Für die Leute, die natürlich immer in den Podcast hören, kann ich auch mal kurz sagen, bis jetzt sind wir im -2,4 Bereich, Richtung kein Bock mehr, fühle ich auf jeden Fall. Aber ich denke mir immer wieder so, Leute, es ist kein Problem, wir sind alle zusammen im selben Boot und egal, was in 23. Zeiten passiert, wir hoffen einfach, dass die Brandmauer gegen rechts stabil bleibt, solange es geht. Und damit übergebe ich jetzt dir, Lea, das Wort, um jetzt um ein bisschen darüber zu reden, wie du dich jetzt gerade fühlst.
Ich persönlich finde tatsächlich so Zeiten von Wahlkampf wahnsinnig spannend, weil in Wahlkämpfen auch eine starke Politisierung stattfindet. Also Menschen, die sich sonst niemals mit Politik befassen, ich glaube, alle befassen sich ständig und andauernd mit Politik, manche merken es aber nicht so stark. In dem Moment, wo aber Wahlplakate an den Laternen hängen, wird Leuten irgendwie bewusst, dass Politik in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und das finde ich eigentlich irgendwie mal eine ziemlich spannende Phase. Und insofern finde ich das auch schade auf eine Art, dass der Wahlkampf dieses Mal so kurz ist. Weil ich glaube, dass es gerade, also auch wenn wir über Repräsentation sprechen, gerade für Kandidierende, die noch nicht etabliert sind, und das sind halt viel junge Menschen oder Menschen, die eben unterrepräsentiert sind im Bundestag, viel weniger Chancen haben, sich zu positionieren und überhaupt erst bekannt zu werden, sich aufstellen zu lassen. Genau, das allgemein gesprochen. Ansonsten mit den Aussichten auf die Bundestagswahl, Ich glaube, es ist noch ziemlich viel offen. Also so diese Wahlprognosen, die wir sehen können, die dann irgendwie online geteilt werden oder die dann irgendwie auch in der Tagesschau vorkommen, das sind immer Momentaufnahmen. Und was ich höre aus Wahlkampagnen gerade ist, dass sozusagen dafür, dass die Wahl so kurz bevorsteht, noch irre viele Menschen unentschlossen sind und sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich wählen soll. Und von daher ist das vielleicht der Hoffnungsschimmer, an den wir uns klammern können oder an den du dich klammern kannst, auch ganz konkret, dass halt noch echt viel möglich ist. Und das bietet ja auch die Möglichkeit, noch was zu gestalten.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch einer der Personen, die noch sehr unentschlossen sind, wen ich jetzt am 23. wähle. Ich habe das so ein bisschen aufgeschoben, vor allem, weil meine Briefeunterlagen noch nicht da sind. Durch unseren Podcast habe ich, beziehungsweise unsere Wahlbeitrag auf Social Media, habe ich auf jeden Fall schon mal einen Hint dafür. Nur ein kleiner Werbeblock hier. Aber noch hat sich dein Alltag eigentlich jetzt, wo die Bundestagswahlen so verfrüht gekommen sind, sehr stark verändert zu vorher? Also jetzt dein Arbeitsalltag?
Mein Arbeitsalltag hat sich insofern verändert, dass wir ganz viele Ideen hatten, was man sich so wissenschaftlich angucken könnte im Vorfeld der Bundestagswahlen und wir jetzt fast gar nichts davon umsetzen konnten, weil die Zeit viel zu knapp war. Also weil es jetzt nicht möglich war, noch irgendwie neue Studien oder so in Auftrag zu geben. Genau, also das hat sich schon verändert. Was sich auch verändert, darüber freue ich mich aber eigentlich, dass es ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit gibt für die Arbeit, die wir machen und ich bei so coolen Formaten wie dem hier sprechen kann.
Das freut mich natürlich auch, ne? Wie sieht's bei dir aus, Milad?
Also ich kann mit der letzten Frage anfangen. Mein Alltag hat sich nicht großartig verändert. Ich kandidiere ja nicht, sondern wir machen unsere Schulworkshop-Arbeit und unsere Gesprächsformate weiter. Wahrscheinlich hat sich unser Alltag insofern verändert, als dass viel mehr junge Menschen Fragezeichen haben in den Schulklassen und sehr oft die Frage kommt zu den Bundestagswahlen. Wir haben so eine anonyme Fragerunde und dann dürfen Schülerinnen und Schüler Fragen reinschicken oder beziehungsweise aufschreiben und dann uns anonym zukommen lassen. Und da sehen wir, dass es große Sorgen gibt in den Schulklassen im Ruhrgebiet. Ich war jetzt letzte Woche und vorletzte Woche an einer Berufsschule in Hagen. Und da gibt es teilweise große Ressentiments und auch Sachen, die übernommen werden, wo man echt sagen muss, krass, dass da sieht man, okay, wer ist in welchem TikTok-Algorithmus so unterwegs. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch diejenigen, die sagen, wie wahrscheinlich schätzt ihr das ein? Wir sind dann immer zu zweit da. Wie schätzt ihr das ein? Könnte es bald so wie in Österreich kommen? Ganz kurz vielleicht in Österreich, Romance, du weißt das ja, kam es oder kommt es, weiß ich gerade nicht, was der aktuelle Stand, zu einer Zusammenarbeit von der FPÖ und der ÖVP. Lea, vielleicht weißt du ein bisschen mehr, haben die schon einen Koalitionsvertrag unterschrieben, Romance? Also können wir mal nachschauen gleich, was der Stand ist. Auf jeden Fall gibt es in Österreich diese Tendenz. Und es ist ja noch nicht so wirklich klar, ob das nach der Bundestagswahl in Deutschland eintreffen könnte. Ich sage das so drastisch, auch wenn es immer wieder diese Bekenntnisse von der Union gibt, dass man das nicht machen möchte. Letzte Woche hat ja gezeigt, beziehungsweise vorletzte Woche, die Abstimmungen, dass da so etwas ganz schnell passieren kann. Und man diese potenziellen Mehrheiten als Druckmittel nutzen kann, um seinen politischen Willen durchzusetzen. Und sobald man es als Druckmittel in Erwägung zieht, ist für mich ein Schritt oder eine Mauer durchbrochen. Und damit kommt der politische Player jenseits auf der rechten Seite der CDU auf einmal ins Mitspielen. Und das ist gefährlich. Und deswegen, also ich sehe schon eine bröckelnde Brandmauer da, wo man sozusagen schon mit der Joker-Karte oder so mit der AfD-Karte wedelt und sagt, ja, aber dann könnte man doch vielleicht, also reißt euch zusammen, so geht keine politische Kultur.
Ich würde da gerne einhaken, weil sozusagen jenseits von der Frage, ob da tatsächlich eine Zusammenarbeit stattfindet oder nicht, ist ja das Problem, dass in diesem Falle von der Union, aber es gibt auch andere Parteien der Mitte, die gelegentlich auf die Position der AfD schielen und dann irgendwie zum Beispiel Migration zum Wahlkampfthema machen. Und es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass man davon profitieren könnte als Partei der Mitte, sondern im Gegenteil, es gibt einen Haufen Beispiele. Österreich ist sicherlich das Prominenteste, was wir da irgendwie vor Augen haben, dass Parteien, die die Positionen von rechtspopulistischen und extrem rechten Parteien kopieren, sie gesellschaftsfähig machen und damit aber eben genau diese Parteien am rechten Rand stärken.
Ich würde dann zu unserer nächsten Slide rübergehen. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht. Wir geben auch Workshops. Und bei diesen Workshops wurde in den letzten Tagen diese wunderschöne Umfrage gefragt, welche der Themen euch am wichtigsten sind. Und ihr beiden könnt auch einmal so drauf loken und schauen oder beziehungsweise sagen, welches Thema, dann fangen wir mit einem Thema an, euch persönlich am wichtigsten ist, während das Publikum in der Zeit das einmal bei Mentimeter machen kann.
Also ich habe erst gedacht, oh Gott, ich habe jetzt so ein unpopuläres Thema, aber jetzt ist es auf Platz 2, Armut. Gerade bei uns im Ruhrgebiet spielt eine riesengroße Rolle und sorgt dafür, dass man eventuell am sozialen Leben teilnehmen kann, Teilhabe ausüben kann oder eben nicht. Und wenn man sich anschaut, wie wählen oder wie stimmen Menschen ab, je nach ökonomischer oder sozioökonomischem Hintergrund. Sozioökonomisch, das bedeutet so ein bisschen, schlüsseln wir das auf, wie viel Einkommen hat die Familie, was für einen Beruf üben die Eltern aus, etc. pp. Und da sieht man ganz klar, je besser es einem geht, desto höher ist die Tendenz, dass man mitspricht, dass man mitmacht und dass man sozusagen das Gefühl hat, ich bin Teil von einem Großen und Ganzen und deswegen gehe ich bei dieser Initiative oder bei dieser Partei oder an diesem Stammtisch und oder übe mein Wahlrecht aus, als im Vergleich zu Menschen, die unter Armut leiden oder in Armut leben. Da gibt es viel, viel geringere Tendenz, dass sie zur Wahl gehen. Deswegen muss man Armut auf jeden Fall in Angriff nehmen, unter anderem.
Ich bleibe bei dem Thema. Also wir haben auch vor den Europawahlen letztes Jahr ein Survey gehabt, also eine Umfrage, eine repräsentative in 8 EU-Mitgliedstaaten und haben da tatsächlich auch offen die Frage gestellt, was beschäftigt Menschen eigentlich im Vorfeld dieser Wahlen, aber auch generell. Und genau diese Fragen, also ökonomische Fragen und soziale Fragen, also Verteilungsgerechtigkeit, Lebenshaltungskosten, sicherlich auch immer noch vor dem Hintergrund eben steigender Lebensmittelpreise, Inflation, sind da die Top-Themen und das gilt auch gleichermaßen für die jungen Leute, die wir befragt haben.
Danke für euren Input. Auf den nächsten Slide hättet ihr jetzt hier vielleicht die Möglichkeit, etwas zu sagen, das jetzt nicht in dieser Liste drin war. Wir hatten jetzt zum Beispiel Spaltung der Gesellschaft. Ich würde persönlich, ich hätte jetzt noch theoretisch ein anderes Thema gehabt, aber ich finde diese Antwort jetzt voll wichtig. Und falls einer von euch beiden etwas dazu sagen möchte, würde ich euch jetzt einmal den Raum dazu geben.
Zu Spaltung der Gesellschaft oder generell zu einem Thema, was gerade nicht auf der Liste stand?
Also du kannst gerne, also du kannst theoretisch mit einem anderen dein Thema, was jetzt bei da zum Beispiel nicht dran war, selber nochmal anfangen und das sagen, aber auch gleichzeitig noch so gucken, was ist denn hier, was interessiert die Leute, junge Leute, die gerade hier sind. Vielleicht ist es ja auch das Gleiche.
Ich würde noch das Wort oder den Begriff Zuhause reinwerfen oder reinbringen. Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen, auch bei uns, in meiner Heimatstadt, in Bochum oder auch in den Schulen im Ruhrgebiet, das Gefühl haben, das Zuhause, das sie liebgewonnen haben, das Zuhause, in das sozusagen die Eltern, in meinem Fall die Eltern, hergekommen sind, sich ein Leben aufgebaut haben, dass das gerade irgendwie unter den Boden oder unter den Füßen weggezogen wird, wie der Boden. Und so ein bisschen die Frage gestellt wird, in Anführungszeichen, ist das noch mein Zuhause? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie Lea es gerade gesagt hat, dass man nur über das eine, wie fixiert, spricht und sehr oft diskriminierende Sprache, rassistische Stereotype übernimmt, nutzt und das führt dann dazu, dass man gar keine Lust mehr hat, irgendwie die Nachrichten zu lesen, gar keine Lust mehr hat, irgendwie zu schauen, oh Gott, was sind die nächsten Umfrageergebnisse, weil es eine, über Parteigrenzen hinweg nur ein Thema gibt bei diesem sehr kurzen Bundestagswahl und das ist irgendwie die ganze Zeit nur Migration und was gibt's? Integration und die Frage der Zuwanderung. Die hat ihre legitime sozusagen Wesens- oder Daseinsberechtigung, aber sie sollte ein Punkt von 7, 8 oder 9 Punkten sein und man sollte mindestens genauso viel über den grassierenden Rassismus sprechen, der davon abgeleitet sich entwickelt, weil man es eben falsch angeht, das Thema. Also zu Hause.
Und bei dir?
Ich finde, es sind schon ziemlich viele Themen benannt. Ich würde mit Sie noch einmal das Klimathema rausgreifen, weil das bei der letzten Bundestagswahl ein wahnsinnig entscheidendes Thema für junge Menschen war. Also auch so, dass das wahlentscheidend war. Dass, also auch da in so Nachwahlbefragungen, also wo gefragt wurde, warum habt ihr gewählt, wie ihr gewählt habt, warum seid ihr überhaupt wählen gegangen, war Klima das Top-Thema. Und rund um die Europawahl hatte man ja plötzlich das Gefühl, es spielt gar keine Rolle mehr. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, das Thema ist nach wie vor wichtig, aber es hat scheinbar nicht mehr so einen Buzz.
Würdest du eigentlich sagen, dass die Themen, die hier genannt wurden und die Themen davor auch schon so ein bisschen mit den Themen mitgehen, zu denen ihr forscht?
Also die Themen, zu denen wir selber uns überlegen zu forschen, das hat natürlich was damit zu tun, was gerade relevant ist. Also wie gesagt, im letzten Jahr haben wir uns unter anderem mit Außenpolitik beschäftigt. Aber auch mit ökonomischen Fragen. Ansonsten sind Themen, die, das muss ich kurz spicken, ich habe mir das nämlich notiert, damit ich keinen Quatsch erzähle, die Themen, die uns genannt wurden in diesem Survey, den wir vor der Europawahl gemacht haben, also es waren bei jungen Menschen, wie ich eben schon gesagt habe, vor allem ökonomische und soziale Themen. Also ne, wirklich, wenn man offen fragt, wenn man sagt, was beschäftigt euch gerade? Dann tatsächlich eben auch der Klimawandel noch relativ weit oben genannt. Das Thema Bildung und vor allem auch die Frage beziehungsweise der Wunsch nach mehr Investitionen in Bildung. Was insofern spannend ist, dass wenn wir auf der anderen Seite über die Frage von Staatsschulden und staatlichen Investitionen sprechen, ganz, ganz oft das Argument genannt wird, wir wollen den jungen Leuten keine Schuldenberge hinterlassen. Wenn man junge Leute aber fragt, sagen die, nein, bitte investiert. Also es ist wirklich eine ganz kleine Minderheit in allen Altersgruppen, die wirklich sagen, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen Schulden machen, sondern die meisten sagen, Schulden finde ich nicht cool, aber wenn dafür investiert wird, zum Beispiel in Bildung, finde ich das richtig. Und das hatte ich mir aufgeschrieben als Stichpunkt, weil das, wie gesagt, momentan in allen Diskussionen kommt. Das Thema Migration zum Beispiel war bei jungen Menschen deutlich weniger wichtig als in älteren Gruppen.
Wir haben ja jetzt ein paar Mal, hast du die Europawahl angesprochen. Ihr habt ja auch, also Robert für Europa, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch was zu den Europawahlen gemacht habt. Frage ich jetzt mal so ganz blind. Wie sieht das da aus? Haben sich die Themen verändert? So Richtung, was die Jugendlichen bei den Europawahlen gesagt haben und dann Richtung, was sie bei den Bundestagswahlen jetzt so mit euch darüber geredet haben?
Da fragst du mich was, Romos. Ich habe jetzt den Eindruck, dass die großen Themen, zumindest aus den Schulworkshops, da kann ich es mit relativ großer Sicherheit sagen, sich nicht großartig verändert haben. Schon zur Europawahl hatte sich der Wind gedreht. 2019 bei der Europawahl war Klima ein entscheidendes Thema. Man hatte die Hochphase von Fridays for Future und es gab 3 Monate vor der Europawahl 2019 dieses bewegende oder krassen Shitstorm auslösende Video von Rezo. Und jetzt in diesem Jahr, vergangenem Jahr, bei der Europawahl, gab es ganz viel wieder Zentrierung rund um die Frage Rechtspopulismus, um die Frage Migration und Integration. Und am Ende des Tages hat man dann auch bei den Ergebnissen gesehen, die Erstwählerinnen und Erstwähler erstmals nicht ab 18, sondern ab 16, 17, 18, 19, haben zum Teil mit großem Anteil ihre Stimme der AfD gegeben. Und insgesamt lag ja auch der Anteil der Erst- und JungwählerInnen für die AfD auf Platz 2 nach der Union. Und da hat man also auf jeden Fall festgestellt, dieser Rechtsruck, von dem man spricht, das ist kein Phänomen, das irgendwie nur die Elterngeneration irgendwie betrifft, sondern auf jeden Fall auch junge Menschen AfD wählen. Und da muss man sich die Frage stellen, unter anderem bin ich auch gespannt, was Lea vielleicht auch in der Hinsicht herausbekommen hat, was die Gründe sind. Da gibt es nämlich eine ganze Menge an Gründen. Es gibt den einen Freund von mir, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, weil wir sind ja auf dem Podcast, der sagt, Milad, mir ist das jetzt alles egal, niemand macht hier was besser, ich will jetzt einfach mal die AfD und dann schaue ich mal, was passiert. Das ist so die eine Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das ist. Dann gibt es die anderen, die tatsächlich glauben, dass das etwas verbessert, dass sie die Inhalte glauben, dass sie teilweise aber auch den Rassismus, der sich dahinter verbirgt, unterschreiben. Es gibt also eine wachsende Anzahl an Menschen, die nicht mehr sagen, ja, mir ist jetzt alles irgendwie doof und ich wähle jetzt aus Protest AfD, sondern es gibt eine wachsende Anzahl an Menschen, die sagen, ich wähle AfD, weil ich davon überzeugt bin, von den Parolen, egal wie krass die sind. Das klingt für mich richtig. Das macht mir dann auch noch große Angst. Und das waren so Lehren aus der Europawahl. Jetzt, ein paar Monate später, ist die Bundestagswahl, aber die Themen und leider Gottes die Gemengelage hat sich nicht großartig verändert.
Also was wir gesehen haben in unserer Forschung, und das deckt sich aber auch mit anderen Forschungsergebnissen, ist, dass es eine wahnsinnig große Unzufriedenheit gibt. Junge Menschen sind im Verhältnis zu Älteren ein ganz bisschen positiver, vor allem was so die Frage angeht nach der der eigenen persönlichen Situation, dass sie sagen, naja, ich bin irgendwie noch am Anfang meiner Berufslaufbahn, das wird sich schon noch verbessern, meine persönliche Situation. Aber insgesamt, wie gesagt, gibt es einen ganz, ganz großen Pessimismus, also sowohl was die Einschätzung der gesellschaftlichen Gesamtlage angeht, aber eben auch die Frage von, wie entwickelt sich das Ganze in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Also das ist auch kein sehr weiter Zeithorizont, sondern es ist irgendwie schon Ausdruck davon, dass Menschen wirklich auch Angst haben. Und ne, das ist, wie gesagt, verbunden damit, dass viele Menschen sich um soziale und ökonomische Themen sorgen. Und Parteien wie die AfD und eben ihre Äquivalente in anderen europäischen Staaten sind gut darin, diese Sorgen vermeintlich aufzugreifen. Und eine Sache, die wir rausarbeiten konnten, ist, dass man darauf eigentlich reagieren müsste. Also wenn man jetzt eine Partei wäre und ein Programm und eine Kampagne gestaltet, sind Zukunftsvisionen, also eine positive Erzählung. Das heißt nicht, alles zu leugnen und zu sagen, ja, passt schon und wird schon alles. Damit gewinnt man sicherlich auch nichts, sondern das schon ernst zu nehmen und dafür aber tatsächlich Lösungen anzubieten. Und gerade in der Europawahl gab es viele Kampagnen, die sich abgegrenzt haben nach rechts, aber nicht unbedingt eigene Themen gesetzt haben, nicht unbedingt soziale Themen vorangebracht haben. Ich nehme das bei der Bundestagswahl ein Stück weit anders wahr. Also ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht auch schon irgendwie so ein Learning stattgefunden hat. Aber das ist halt super wichtig. Und ich glaube, das ist für Parteien wichtig. Das ist aber auch für uns, wenn wir mit Menschen in unserem Umfeld, also ne, so wie du erzählst, irgendwie in deinem Freundeskreis sprechen, zu schauen, wie ginge es denn besser?
Du hattest ja, also in Anbetracht der Zeit, würde ich jetzt einmal zu dem Projekt, das du vorher angesprochen hattest, überleiten. Möchtest du ein bisschen dazu erzählen? Ich glaube, das Co-Creating Our City Project.
Es ist ein bisschen ein Bruch sozusagen mit der Bundestagswahl. Da geht es eher allgemeiner um die Frage Beteiligung junger Menschen in Städten, also an kommunaler Politik. Wir wissen aus verschiedenen Forschungsergebnissen, dass, und ihr werdet das in eurem Alltag wahrnehmen, Städte versuchen ganz oft Angebote zu schaffen für junge Menschen, die dann aber irgendwie nicht angenommen werden oder immer nur von den gleichen angenommen werden. Und auf der anderen Seite gibt es total viele junge Menschen, die Lust haben, sich einzubringen, sich zu engagieren, oft aber auch eher das Bedürfnis haben, sich sehr spezifisch inhaltlich zu beteiligen oder projektorientiert und dafür aber nicht die passenden Angebote finden. Und wir haben dann uns mit dem Citizen Science Ansatz beschäftigt. Auf Deutsch würde es heißen Bürgerinnenforschung. Der Begriff ist aber nicht so super geläufig. Ein einfaches Beispiel für Citizen Science ist, der NABU macht einmal im Jahr so eine Vogelzählung, wo man dazu aufgerufen wird, in einem bestimmten Zeitfenster, ich glaube, es geht immer so 2 Tage oder so, aus dem Fenster zu gucken und zu zählen, welche Vögel man in welcher Anzahl sieht. Daten gibt man dann dem NABU und die machen daraus eine große Statistik über Vögel in Deutschland. Das ist Citizen Science. Was wir machen, ist ein bisschen komplexer, weil wir tatsächlich die Menschen, zu deren Lebensrealität wir forschen, also die jungen Menschen in unserem Fall, aber auch die Kommunalpolitik, selber zu Forschenden machen. Das heißt, wir befähigen die in Workshops, selber eine Forschungsfrage zu entwickeln, selber ein Forschungsdesign zu gestalten und dann tatsächlich auch selber die Datenerhebung und mit unserer Unterstützung auch die Datenauswertung zu machen. Die Idee dabei ist zum einen, dass wir junge Menschen und EntscheidungsträgerInnen aus der Stadt zusammenbringen wollen, dass die gemeinsam an einem Thema arbeiten, in der Hoffnung, dass daraus etwas entsteht, wo dann beide Gruppen, die in sich ja auch nochmal sehr divers sind, aber zumindest die Beteiligten, die Ideen, die da rauskommen, auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse teilen und dann tatsächlich in ihrer Stadt umsetzen. Genau, das ist so der Gedanke dahinter. Und jetzt gerade sind wir mitten dabei. In Düsseldorf führen wir das durch und in Charlotte, North Carolina, um eine Vergleichsperspektive zu haben. Genau, aber gerade sind wir mitten dabei, in Düsseldorf Daten zu erheben und vielleicht auch an der Stelle mein Werbeblock von mir. Am 27. Juni werden wir die Ergebnisse dann in Düsseldorf im Haus der Jugend auch mit der Stadtöffentlichkeit diskutieren.
Was sind so die, darfst du schon ein bisschen darüber reden, wie die Ergebnisse sind oder ist es noch so closed up? Das ist ja natürlich okay.
Also tatsächlich sind wir wirklich noch mitten dabei. Also was ich schon mal sagen kann ist, also wir haben eine Forschungsfrage auf jeden Fall schon entwickelt. Und allein der Prozess war total spannend. Also mal junge Leute selber zu fragen, was interessiert euch eigentlich? Also Jugendforschung ist ja auch oft was so von außen passiert, wo dann so WissenschaftlerInnen irgendwie drauf gucken und sagen, oh, was können wir uns da jetzt angucken? Das ist auch oft spannend, aber richtig interessant wird es ja, wenn die Leute selber sagen, was interessiert uns eigentlich? Und da sind total viele Themen diskutiert worden und die Frage, mit der wir uns jetzt dann tatsächlich beschäftigen, ist, was muss passieren, damit sich alle Jugendlichen in Düsseldorf beteiligen können? Das hat verschiedene Ebenen, diese Frage, ne? Also alle Jugendlichen bedeutet, es gibt welche, die beteiligen sich schon. Es gibt aber eben auch welche, die beteiligen sich nicht. Also da irgendwie hinzugucken und rauszufinden, warum beteiligen die sich nicht und wie könnte man dem entgegenwirken. Beteiligen können bedeutet aber auch, es muss sich auch gar nicht jeder beteiligen.
Wie sieht das bei Robot für Europa aus? Wie können sich junge Menschen bei dir bzw. bei euch engagieren?
Über verschiedene Wege. Also ich habe gerade erwähnt, die erste Säule, wir haben drei, ist die Schulworkshop-Säule. Man kann also bei uns sich ausbilden lassen zu Trainerinnen und Trainer und dann Schulen besuchen und wir machen das auf Peer-Ebene. Das heißt, zwei junge Menschen gehen in die Schulklasse und diskutieren und wir bitten die Lehrerinnen und Lehrer für die 3 oder 4 Stunden, in denen wir dort sind, du kennst das ja, Romos, gerne im Lehrerzimmer zu chillen, damit wir mit den jungen Menschen alleine sind und sozusagen ganz offen auf Augenhöhe uns unterhalten können. Das ist so meine Herzenssäule. Und daneben machen wir aber auch Formate, die nennt sich Auf einen Chai mit. Da laden wir Leute ein, die wir cool finden, in den Ruhrpott, in irgendein Café unserer Wahl in einer Stadt und lassen das Gespräch von 2 Leuten aus unserem Team moderieren und laden auch immer so ungefähr eine Anzahl wie heute hier 20 junge Menschen ein, Fragen zu stellen. Wir versuchen so eine Brücke zu bauen zwischen den Schulworkshops, wo es einige Fragen gibt, die wir eben nicht beantworten können, die wir dann aber mitnehmen können und einer Expertin, einen Experten stellen können. Zuletzt war zum Beispiel nach der Europawahl und es gab sehr viel Gesprächsbedarf, Professor Aladin Elmar Falani vor Ort in Dortmund und jetzt am Montag, ein anderer Grund für wenig Schlaf bei mir, haben wir wieder ein weiteres Gespräch in Duisburg im Stapeltor mit Sarah Lee Heinrich und Barış Yüksel und da wird es auch spannend und da werden wir auch diskutieren. Und die dritte Säule ist unsere Advocacy-Säule. Wir machen also auch viel auf Social Media und versuchen eben über die Schulklassen und über die Cafés hinaus noch Menschen zu erreichen. Das geht am besten über Social Media und Leute zu bewegen, zum Wählen zum Beispiel. Und ich muss, weil ihr euch beide einen Werbeblock geleistet habt, mir auch einen sozusagen leisten. Wir machen nämlich was sehr, sehr Ähnliches mit Blick auf das Ruhrgebiet. Wir werden nämlich nach der Bundestagswahl uns sozusagen fokussieren auf die nächste Wahl, die ansteht. Nämlich die Kommunalwahlen im Herbst. Und die Kommunalwahlen werden mindestens genauso wichtig wie die Bundestagswahl sein. Denn in den Kommunalwahlen, in den einzelnen Stadträten, Rathäusern, wird es sich sozusagen auch entscheiden, in welcher Stärke werden Demokratiefeinde einziehen und gegebenenfalls lokalpolitische Sachen blockieren oder bannen. Und deswegen werden wir in den Workshops über Kommunalpolitik sprechen, was das überhaupt für einen Einfluss hat. Mein Lehrer sagte mal, der Stuhl, auf dem du sitzt, ist Kommunalpolitik. Und das mal so ein bisschen auszuformulieren, auszudifferenzieren und dann Forderungen zu sammeln aus den Schulen im Ruhrgebiet heraus, eine junge Ruhrpott-Agenda 2.0 herauszugeben für die Kommunalwahlen und dann denjenigen, die kandidieren, sozusagen vorzustellen. Das sind Forderungen aus der Jugend mit Blick auf die Kommunalwahlen. Und wir wollen auch die besten Ideen sozusagen mit einem kleinen Ermöglichungspreisgeld ausstatten, damit wir das auch irgendwie selbstwirksam umsetzen können. Werbeblock aus.
Danke dir auf jeden Fall. Ich kann euch beruhigen, das war es mit den Werbeblocken fürs Erste. Denn wir gehen jetzt in den zweiten Teil über. Ich habe ja gerade schon mal erzählt, wir machen jetzt das Barcamp. Also, wie funktioniert ein Barcamp für die Leute, die noch nicht da waren? Ihr habt jetzt uns dreien die ganze Zeit beim Reden zugehört. Wäre jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt weiterreden würden. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, selber ins Gespräch zu kommen. Und so werden wir das so machen, dass es gibt zwei kleine Räume. Das ist einmal unser Schaufensterraum da vorne und unser schönes Sofa hier vorne. Also wir haben jetzt theoretisch, haben wir so Themen vorgegeben, wo man mit Mila theoretisch über, wie engagiere ich mich selber, was macht die Gruppe für Europa, was auch immer in dem Bereich. Und hier haben wir Lea, diejenige, die ja ein bisschen wissenschaftlicher arbeitet, was beschäftigt andere junge Menschen. Das sind jetzt einfach nur Themen, mit denen ihr anfangen könnt. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Leute, ihr seid frei, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr beide könnt auch gleichzeitig nochmal sagen, falls ihr nochmal andere Themen habt, mit denen ihr reden wollt. Wir haben natürlich auch noch einmal Max, das ist hier vorne, und Jakob, der sitzt hier hinten. Der wird mit euch in den Runden mitkommen und das ein bisschen moderieren und am Ende auch jemanden beauftragen, der es am Ende gleich vorstellen darf. Ja, mündliche Mitarbeiter und so. Noch irgendwelche Fragen? Ich glaube nicht. Wollt ihr noch mal kurz sagen, worüber ihr gerne reden wollt?
Falls es Gesprächsbedarf gibt zum Beruf Astronaut, biete ich gerne auch was an.
Kannst auch was in inklusive Astronautentest.
Also Team Lea trifft sich da vorne, Team Mila trifft sich hier. Ihr könnt währenddessen auch gerne switchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich.
Salon 5, deine Jugendredaktion.
Willkommen beim zweiten Teil, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt, also wir sind jetzt obviously aus der Pause wieder rausgekommen und zwei Leute haben sich ja dazu bereit erklärt, am Ende vorzustellen. Jetzt sitzt du da so richtig in der Mitte, du hast dich auch perfekt hingesetzt, Paul. Aber du kannst auch immer hier rüber klettern. Ja, je nachdem, möchtest du dich hier vorne kurz hinsetzen und vorstellen, was ihr besprochen habt? Willkommen, Paul. Wie geht's dir?
Gut.
Freut mich.
Ja, also wir haben über politisches Engagement gesprochen und vor allem politisches Engagement in Bezug auf junge Leute. Und da sind wir direkt zu der Frage gekommen, halt, warum so Parteiarbeit so unattraktiv geworden ist für viele junge Leute. Und wir haben das so als Parteienarbeit so ein bisschen eingestaubt mittlerweile bezeichnet. So. Und dass es vielleicht da irgendwie auch neue, jüngere Formate braucht, also eine Abwechslung von, warum außerparlamentarische Arbeit für Jugendliche anscheinend attraktiver ist. So. Genau, dann haben wir noch darüber gesprochen, was man denn überhaupt so alles tun kann, abgesehen von in einer Partei Mitglied sein und was man so für die Demokratie oder die Ziele, die man als jugendliche Person hat, so tun kann. Und da sind uns vor allem die Punkte aufgekommen wie Sensibilisierung, das heißt mit Leuten sprechen, wenn einem Sachen, Aussagen diskriminierend auffallen, diese auch klar anzusprechen, auch bei älteren Gruppen. dann hat man ja auch Grundsätze wie wählen gehen, sollte ja allen klar sein, sofern das im jugendlichen Alter ab 18 dann halt erst geht oder bei der Europawahl ab 16. Dann über Kultur natürlich auch. Kultur bietet ja unterschiedliche Möglichkeiten, die politische Meinung zu zeigen, als auch sich für Demokratie stark zu machen. Und da war unsere Forderung auch, dass das in Teilen immer noch zu wenig passiert und da mehr passieren könnte. Dann Social Media, auch ein großes Thema. Das heißt, wenn man sich vielleicht selber überlegt, nicht weiß, wie man jetzt sich groß einbringen möchte, irgendwie plakatieren gehen, keine Lust drauf hat oder sowas, einfach sich gegen bestimmte demokratiefeindliche Kommentare auf TikTok vielleicht zu stellen oder selber Videos zu drehen, da den kreativen Teil auch mit reinzubringen. Und dann hatten wir wo wir auch uns relativ lang drüber unterhalten haben, den familiären Bezug oder wir haben es genannt die Küchentischgespräche, die gerne mal innerhalb der Familie oder im Freundeskreis stattfinden, wo man dann irgendwie zusammensitzt und dann immer auf politische Themen kommt, wie man das ja gerne mal so kennt. Und dass das auch ein Raum ist, wo man vielleicht seine Arbeit leisten kann, für politische Ziele, die man hat, sich für die Demokratie einzusetzen. Genau, und wir sind noch am Ende, aus Zeitgründen leider auch zum Schluss noch gekommen, dass generell die Partizipation in Parteien und allgemeinpolitisch natürlich auch eher von denen ausgeübt wird, die sich die Zeit auch leisten können, auch im Jugendalter, weil viele Jugendliche vielleicht nach der Schule die Abwägung haben, gehe ich jetzt arbeiten oder gehe ich bei einer Partei was machen? Und wenn die Eltern sowieso alles bezahlen, dann habe ich die eine Sorge nicht mehr. Und dass das überhaupt nicht das Problem sein sollte eigentlich. Und vor allem genau für diese Gruppen politisches Engagement, gerade wo das Geld vielleicht auch knapp ist, ein total wichtiger Raum sein sollte und man dafür sorgen sollte, dass der auch gegeben ist.
Danke dir für die Zusammenfassung. Gerne. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Miriam die zweite Gruppe macht. Na, wie geht's dir?
Ja, alles fit. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, welche Themen uns interessieren und wo uns auch Politik so begegnet. Ich würde einfach mal anfangen. Also bei den Leuten unter 18 ist natürlich Schule ein großer Anlaufpunkt, wo Politik besprochen wird, auch die Bundestagswahlen. Genau, was die Leute fühlen, ist vor allem Überforderungen und Frust und die Themen, die wechseln auch immer. Also Klima ist jetzt eigentlich gar kein großes Ding mehr, haben wir auch festgestellt. Sonst andere Themen, die uns auch interessieren, ist Abschiebung. Genau, keiner redet über Klima. Sorry, dass ich manchmal ein bisschen länger überlegen muss. Jakobs Schriften sind sehr unleserlich. Diskriminierung, Bildung, Migration und Inflation. Tatsächlich, also dass alles teurer wird. Und es gibt auch, wenn man sich das mit der Forschung, wir hatten ja auch eine Expertin dabei, die das Ganze ein bisschen einordnen konnte, sieht man auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land, also gar nicht dieses Ost-West-Ding, sondern eher so thematische Unterschiede in Stadt und im Land. Genau. Und sonst ist auch noch wichtig, wie man nach Politik fragt oder was überhaupt politisches Engagement ist. Also viele Leute wissen gar nicht, dass sie sich zum Beispiel auch in den sozialen Medien schon dadurch engagieren, dass sie zum Beispiel Reliken, kommentieren, einen Nachrichtenbeitrag zum Beispiel teilen. Und eben auch, dass man zu Hause mit seinen Eltern darüber redet, ist auch super wichtig. Sonst generell auch Politik in den Schulen. Da wurde berichtet, dass auch im Religionsunterricht, ich dachte immer im Sovi-Unterricht, also bei mir war es immer im Sovi-Unterricht, aber dass auch im Religionsunterricht darüber gesprochen wird. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen lehrerabhängig, wer da sich jetzt auf das Thema stürzt. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel das Thema Europa, was auch echt wichtig ist, sehr trocken oft im Unterricht vermittelt wird. Also oft nur durch ellenlange Texte zur Entstehungsgeschichte von der EU oder so. Wirklich teilweise 10 Seiten lang, das kann ja aber echt gar keiner merken. Und dass die Bundestagswahlen zurzeit leider ein bisschen untergehen, dadurch, dass es jetzt eben in der Zeit ist, wo viele zum Beispiel 10-Klässler, 11-Klässler ihr Praktikum machen und jetzt eben auch gerade heute sind ja, glaube ich, Zeugnisse vergeben worden. Das ist natürlich auch dann immer ganz noch ein Thema, was, glaube ich, dann ein bisschen untergeht. Genau, was wir jetzt noch zusammengefasst haben, was wichtig ist, dass man sich auch mit seiner Freundesgruppe darüber austauscht, vielleicht auch dann Leute, die zum ersten Mal wählen gehen, nochmal animiert, wählen zu gehen. Genau, und was uns auch aufgefallen ist, nicht nur Jugendliche fühlen sich teilweise auch ja, frustriert, die nicht wählen gehen können, aber für die wird ja auch für 4 Jahre lang quasi entschieden, wie die Politik jetzt in Deutschland läuft, sondern auch Menschen, die nicht wählen dürfen, sind ja nicht immer nur Jugendliche, sondern eben auch Leute ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft, die hier auch in Deutschland leben. Und die würden, wenn sie wählen könnten, wahrscheinlich auch einen sehr großen politischen Einfluss haben und bei der Wahlentscheidung, ja, Unterschied machen. Genau, das haben wir so rausgefunden.
Danke dir. Falls ihr wollt. Also Leute, das war's von uns. Es war schön, dass ihr alle da wart. Danke an euch beiden.
Vielen Dank.
Danke an das Publikum. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen großen Applaus an uns und an euch natürlich.
Mahlzeit.